Hier ist Ramona Pauli von der 5. IAS-Konferenz in Kapstadt. Die Konferenz hat ja in Afrika stattgefunden, im südlichen Afrika, wo die Epidemiologie ja zeigt, dass die höchste Prävalenz von HIV ist. Deshalb war natürlich HIV hier auch ein ganz wichtiges Thema von der politischen Seite. Können Sie da vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, Professor Rockstroh, was hier gesagt wurde?
Nee, ich glaube, es gibt erstmal auch sehr viel Erfreuliches zu berichten. Das eine ist sicherlich, dass es einen politischen Wechsel in Südafrika gegeben hat, der dazu geführt hat, dass jetzt einfach HIV einfach auch auf der politischen Agenda, sagen wir mal, nach oben gerückt ist und ein Thema darstellt. Trotzdem ist es so, dass in Südafrika nach Schätzung wahrscheinlich doch nur 20% der Menschen, die eine HIV-Therapie benötigen, sie auch bekommen. Da gibt es natürlich Länder, die deutlich erfolgreicher operieren. Botswana hat zum Beispiel eigentlich fast alle, die eine Therapie brauchen, auf Therapie. In dem Land, in dem wir selber eine Kooperation haben, Malawi, sind 200.000 Menschen inzwischen auf einer HIV-Therapie bei einer geschätzten Prävalenz von so 10-12% bei 5 Millionen Einwohnern. Also da sind die auch schon deutlich besser als 20%. Sodass man das Gefühl hat, dass sich hier doch eine ganze Menge tut. Und es gab natürlich eine Fülle von Forschungsarbeiten, die hier präsentiert wurden. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie stark HIV-Forschung sich in Afrika implementiert hat. Was weniger schön zu sehen ist, dass leider deutsche Beteiligung hier eine Ausnahme darstellt, was sicherlich auch an unseren Förderungsstrukturen liegt, wo allgemein eher in den Global Fund eingezahlt wird, als konkrete Projekte unterstützt werden, während eben ANRS und vor allem die amerikanischen Universitäten hier extrem stark vertreten sind. Die wohl wichtigste Studie, die in Afrika durchgeführt wird, ist die DART-Studie, die deswegen so wichtig ist, weil sie einfach verschiedene Regime in über 3000 Patienten untersucht und natürlich eine Fülle von Daten in einem Riesenkollektiv wiedergibt. Und hier wurden 5 Jahresüberlebensdaten gezeigt, und zwar für ein Teil der Patienten, die CD4 gestört, also wenn Helferzellen unter 100 gegangen sind, eine Therapieumstellung erfahren haben, versus denen, die letztendlich bei Auftreten eines klinischen, also HIV-relevanten Erkrankungsereignisses eine Therapieumstellung erfahren haben. Das heißt also, Therapieversagen wurde entweder CD4 gestützt oder über klinische Ereignisse gemonitort. Zufolge ist es eigentlich in beiden Armen nahezu 90% der Patienten nach 5 Jahren noch leben. Das heißt, das ist ja etwas, was wir vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten haben. Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen, die auch zeigen, dass HIV-Therapie nicht etwas ist, was nur 1-2 Jahre hält, sondern eben auch über viele Jahre applizierbar ist. Und es zeigt sich allerdings einen geringen Vorteil für die CD4-gestützte Monitoring. Das heißt, dass hier möglicherweise ein gewisser Vorteil vorhanden ist. Es ist aber auch so gewesen, dass, sagen wir mal, hinsichtlich der Toxizität keinen großen Unterschied in unterschiedlichen Monitoring-Strategien gegeben hat. Das heißt also, ein wirklich so riesenhaftes Messen von Werten ist wahrscheinlich gar nicht erforderlich. Das ist natürlich für den extremen Kostendruck, der hier herrscht, eine gute Nachricht. Und glaube ich auch für uns ein bisschen Anlass, darüber nachzudenken, ob wir mit unseren quartalsmäßigen CD4-Messungen und all den Parametern inzwischen messen, ob wir das wirklich unbedingt brauchen. Immer dann denken, dass wir jetzt ja doch Patienten haben, die im 7., 8., 9., 10. Jahr unter Nachweisgrenze sind. Auch hier sollten wir darüber nachdenken. Auch im Sinne der Entlastung der Kostenträger, ob wir nicht zu größeren Intervallen kommen.
Nur nochmal als Nachtrag, die Patienten in Afrika werden ja auch nach anderen Kriterien, anderen Leitlinien behandelt. Die WHO-Leitlinien sehen ja eine ganz andere Therapieindikation vor als bei uns. Okay, vielen Dank.